Onkowissen Audio, die Podcast-Reihe zum Lungenkarzinom. Von Onkologen für Onkologen. Friedrich Uferkamp im Gespräch mit Experten zu Diagnostik, Therapie und Forschung. Hallo meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Wir wollen über ein ganz spannendes Thema heute reden, nämlich über seltene Mutationen, seltene genetische Aberrationen als Grundlage für eine zielgerichtete Therapie beim nicht kleinzelligen Lungenkarzinom. Und ich freue mich sehr, einen der renommiertesten Thorax-Onkologen der Republik am Telefon zu haben, Professor Michael Thomas, Chefarzt der Thorax-Onkologie in der Thorax-Klinik des Universitätsklinikum Heidelberg. Hallo Herr Thomas, ich grüße Sie.
Ja, hallo Herr Uferkamp.
Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Seltene Mutationen soll unser Thema sein, Rare Mutations. Was ist denn selten? 2%, 1%, weniger als 1?
Das kommt drauf an, wo wir uns einigen wollen und die Grenze setzen. Ich würde mal sagen, so eine Größenordnung von 1% vielleicht. Mhm. Und da gibt es jetzt Entwicklungen, die in dieser Gruppe, die mit dieser Frequenz vorkommt, ganz interessant und spannend sind.
Ich würde vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen und ich würde mal sagen, was etabliert ist im Stadium 4b, was wir eigentlich als gesetzt für die Diagnostik ansehen müssen, sind ja die EGFR-Mutationen, sind die ALK-Translokationen, die ROS1-Translokationen und die BRAF-V600-Mutationen. Aber häufig sind die ja auch nicht alle. Also sowas wie ROS1 ist ja, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber liegt auch nicht gerade im zweistelligen Bereich, oder?
Dem kann man nur zustimmen. Also eine ROS1-Translokation finden wir mit einer Frequenz von 1-2% und auch eine BRAF-Mutation, eine V600E zum Beispiel in der ähnlichen Größenordnung. Sie haben jetzt gerade die vier, sage ich mal, Treiberklassen genannt, die man als Standard in der Diagnostik unbedingt vorliegen haben sollte, wenn man jetzt eine Erstdiagnose in der metastasierten Situation stellt, weil für alle vier Entitäten, molekularen Entitäten, will ich es mal sagen, gibt es zugelassene Therapieoptionen und deshalb ist es so wichtig, die auch upfront direkt zu kennen.
Mhm. Bleiben wir vielleicht erstmal beim EGFR, bei der EGFR-Mutation. Da gibt es ja zum Beispiel die Exon 20-Insertion, bei der sich was tut in Studien. Wollen Sie dazu vielleicht zunächst mal was sagen?
Ja, gerne. Also die klassische EGFR-Mutation oder Alteration, die wir kennen und wo wir auch eine gute Effektivität der bisher verfügbaren Tyrosinkinase-Inhibitoren haben, ist ja die Exon 19-Deletion oder im Exon 21 die L858R-Mutation. Das sind die häufigsten Alterationen, wo wir auch gute Therapiemöglichkeiten haben. Und jetzt haben Sie die Exon 20-Insertion angesprochen, also im Exon 20 eine Veränderung. Und diese Insertion kommt, wenn man jetzt sich die Datenlage anschaut, tatsächlich mit einer Frequenz von ungefähr 1% vor. Das variiert je nachdem, welche Kohorten Sie in den Blick nehmen, zwischen 0,6, 0,7 bis auf 1,2, 1,3%. Und es hängt auch davon ab, wie hier exploriert worden ist. Wichtig ist, dass Sie mit einem modernen NGS-Verfahren hier die Diagnostik durchführen, dann entdecken Sie auch die relevanten Veränderungen im Exon 20 und da kommt man dann, so zeigen die neuesten Daten, tatsächlich in den Bereich so von 1,2% hinein.
Zeichnen sich schon Tyrosinkinase-Inhibitoren ab, die da wirksam sein können?
Da gibt es Entwicklungen. Wir haben jetzt ganz kürzlich auf dem WCLC auch noch mal ein Update bekommen zu zwei Tyrosinkinase-Inhibitoren, zu dem Poziotinib, das in der CENIT-20-Studie exploriert worden ist, und zum Mobocertinib. Und da zeigt sich, um jetzt mal bei dem Mobocertinib zu bleiben, in einer Patientenkohorte von über 100 Patienten, die alle eine cisplatinbasierte oder platinbasierte Kombinationschemotherapie erhalten hatten, beim Einsatz von Mobocertinib eine Remissionsrate von 26% und wenn es um die Remissionsdauer geht, eine sehr gute Duration der Response bei diesen Respondern von fast 18 Monaten.
Mhm. Erstaunlich. Und das ja wahrscheinlich auch bei Patienten, die schon vorbehandelt waren, nehme ich mal an. Ne?
Absolut. Diese Patientenkohorte war so selektioniert, dass alle eine platinbasierte Kombinationschemotherapie erhalten hatten. Beeindruckend ist bei diesem Ergebnis eben die Dauer, die mediane Dauer der Response. Man muss allerdings auch sagen, dass hier das Nebenwirkungsmanagement wichtig ist. Fast jeder Patient hat eine Diarrhö in der Regel leichteren Ausmaßes entwickelt. Also Diarrhöfrequenz war 90% und Grad 3-4 Diarrhöen sind aufgetreten mit einer Frequenz von 20%. Also hier ist ein enges Monitoring, Management und wenn geboten eben auch Dosisanpassung notwendig. Wir haben nicht nur die Daten zum Mobocertinib kennengelernt. Ich hatte ja erwähnt, dass eben auch das Puciotinib vorgestellt worden ist. Da gab es auch ein Update. Da muss man sagen, ist die Effektivität nicht ganz so gut. Da zeigt sich auch jetzt bei den Follow-up-Analysen, dass die Remissionsrate in der Größenordnung so von 15-20% liegt und das mediane progressionsfreie Überleben bei 4 Monaten. Bei Mobocertinib habe ich ja gesagt, diese gute Duration der Response gesehen und die mediane progressionsfreie Überleben lag da bei 7 Monaten. Mhm. Dann haben wir für die Exon 20 Insertion auch Daten gesehen von einem bispezifischen Antikörper, der gegen den EGF-Rezeptor und den CMET-Rezeptor gerichtet ist. Das waren die Daten mit Avantamab, die gezeigt worden sind. Und hier auch ganz interessant eine Remissionsrate von 40% bei diesen Patienten mit Exon 20 Insertion und eine Duration der Response im Median von 11 Monaten und ein progressionsfreies Überleben von 8 Monaten. Also auch eine denkbare Option, die sich für diese seltene Entität anbietet. Und Amivantamab hat in den USA eine Fast-Track-Zulassung.
Spannende Optionen bei einer Exon 20-Insertion. Ein weiterer Bereich, wo sich viel tut, Herr Thomas, ist der Bereich der HER2-Mutation oder HER2-Amplifikation. Da gibt es auch einiges Neues, ne?
Ja, bei HER2-Alterationen gibt es eine ganz interessante Entwicklung, die mit Drug-Immunoconjugates zu tun hat. Also eine Verbindung zwischen einem Antikörper, der gegen eine Zielstruktur gerichtet ist, und einem Medikament, der sogenannten Toxic Payload, die an den Antikörper gekoppelt ist. Und hier gibt es einerseits Daten bei Patienten mit einem nicht kleinzelligen Lungenkarzinom, die eine HER2-Überexpression aufweisen, also zum Beispiel als Grundlage dafür genetisch eine HER2-Amplifikation haben und so eben eine Überexpression des Rezeptors aufweisen. Und eben auch Daten, die bei einer HER2-Mutation oder ich sag mal einer anderen Form der genetischen HER2-Alteration wie eine Exon 20-Insertion, die wir auch beim HER2 haben können, generiert worden sind. Und wenn man sich da die Häufigkeiten anschaut, wissen wir, dass zum Beispiel die HER2-Mutation mit einer Frequenz von knapp 1% vorkommt und die Exon 20-Insertion, HER2-Exon 20-Insertion, die kann man getrennt betrachten, kommt mit einer Frequenz von 1-1,5% vor und die Überexpression mit einer Frequenz vielleicht so von 2%, HER2-Amplifikation ist 2%, das nur mal, um da eine Zuordnung zu haben und zu verstehen, über welche Häufigkeiten wir reden. Und wenn man jetzt auf die Effektivität zu sprechen kommt, Drug Immunoconjugate, das Prominenteste, was hier geprüft worden ist, ist das Trastuzumab Deruxtecan. Und da haben wir Daten gesehen bei Patienten mit einer HER2-Mutation in der Größenordnung der Patientengruppe von 42 Patienten. Das war eine Phase 1-2-Studie. Da zeigte sich eine Remissionsrate von 67% bei diesen vorbehandelten Patienten, eine Duration der Response, die im Median noch gar nicht erreicht war, und eine mediane Progressionsfreiheit von über einem Jahr, also PFS im Median 14 Monate. Das sind gute Daten. Allerdings hier auch ein gewisses Kaviat. Wenn es um die Toxizität geht, gut, es gibt Hämatotoxizität, Anämie ist relevant, jeder Sechste hat eine Grad 3-4 Anämie, jeder Vierte hat eine Grad 3-4 Neutropenie, das kann man handeln. Es gibt aber auch Pneumonitiden, wo man sehr aufpassen muss, die man rasch erkennen muss und behandeln muss. Und da haben wir gesehen, dass die Pneumonitis-Frequenz so bei 10-12% lag. Zum Glück in dieser Studie in der maximalen Ausprägung bis zum Grad 2 brauchten dann eine Steroidtherapie die Patienten und einen Stopp der Behandlung. Und dann war das auch zu managen. In dem zweiten Teil dieser Studie, und das war das Destiny-Studienpaket, über das ich jetzt rede, im zweiten Teil dieser Studie oder in der zweiten Kohorte wurden Patienten eingeschlossen, die eine HER2-Überexpression hatten und hier dann eine Patientengruppe von 49 Patienten, die behandelt worden sind, also knapp 50. Remissionsrate war hier nicht so gut, die lag bei knapp 25% und die mediane Progressionsfreiheit bei 5 Monaten und die Pneumonitisrate bei 16% mit kritischem Outcome bei 6%. Also hier doch ein relevanteres Toxizitätsausmaß durch die Pneumonitis. Mhm. Ob das jetzt an der anderen Gruppe, an der Überexpression liegt, das wage ich doch zu bezweifeln, zeigt letzten Endes, dass man beim Lungenkarzinom mit einem solchen, mit diesem Drug Immunoconjugate, Trastuzumab, Deruxtecan, hier aufpassen muss und alert sein muss.
Sehr spannend. Also ich bin ja häufig im Bereich des Mammakarzinoms unterwegs. Wir kennen Trastuzumab Deruxtecan bei sehr weit fortgeschrittenen Mammakarzinom-Patientinnen, die schon mehrere Linien Vortherapie hinter sich hatten, auch mit bemerkenswerten Ergebnissen. Da war zum Beispiel die interstitielle Pneumonitis nicht so ein großes Problem. Man hatte dieses Signal, aber es hat sich dann im Laufe weiterer Studien, Follow-ups nicht als eine besonders relevante Nebenwirkung herausgestellt. Offenbar muss man auch von Entität zu Entität mit möglicherweise unterschiedlichem Nebenwirkungsspektrum rechnen, ne?
Das ist sicherlich ein Punkt und es ist zudem auch so, dass man, wir reden jetzt hier in beiden Gruppen über Patientenzahlen, ich hatte es ja gesagt, von der Größenordnung von 50 und um da jetzt noch etwas stabiler die Frequenz der Toxizität einzuschätzen, ist es sicher sinnvoll, diese Kohorten weiter auszurollen. Das wird jetzt zum Beispiel auch in diesem Destiny-Part mit der Mutation gemacht. Da wird jetzt die Kohortengröße um weitere 50 Patienten erweitert. Dann kann man noch besser Effektivität einschätzen und auch die Toxizität besser zuordnen und dann auch sehen, wie man gut das Management aufbaut.
Ja, ich würde gerne noch auf ein oder zwei weitere seltene genetische Aberrationen zu sprechen kommen, die auch mit Optionen für eine zielgerichtete Therapie einhergehen. Lassen Sie uns vielleicht mal über die NTRK-Genfusionen reden. Es hat ja schon Zulassungen für zwei TKIs gegeben, Entrectinib und Larotrectinib. Was können Sie uns zu diesen Optionen beim NSCLC sagen?
Ja, beide sind zugelassen und wir kennen zum Beispiel zum Larotrectinib Daten, wo wir eine Remissionsrate haben von 80% und auch eine gute mediane Progressionsfreiheit in der Größenordnung von 12 Monaten. Das ist ein sehr gutes Signal für eine solche Substanz. Und Larotrectinib ist zugelassen für die Behandlung von NTRK-positiven Tumoren, genauso auch wie Entrectinib. Entrectinib, die Remissionsrate bei dem Entrectinib-Kollektiv war etwas niedriger, hatte aber ein ähnliches PFS-Ergebnis in dieser Größenordnung von 12 Monaten. Es ist im Moment bei dieser seltenen Alteration, eine Entrectinib-Fusion sehen wir beim Lungenkarzinom in weniger als 1%. Sicherlich nicht so ganz einfach, da eine differenzielle Effektivität, vielleicht auch in Abhängigkeit von dem Fusionspartner. Das ist ja, Entrectinib repräsentiert ja eine Genfusion, und da könnte man vermuten, dass in Abhängigkeit vom Fusionspartner die Compounds auch unterschiedlich effektiv sind. Da kann man aber im Moment nichts Genaues sagen, sodass wir festhalten können, bei einer Entrectinib-Fusion haben wir die Möglichkeit, mit Larotrectinib oder eben auch mit Entrectinib zu behandeln.
Und vielleicht zum Schluss, wenn Sie erlauben, noch einen kurzen Schlenker zu RET-Mutationen. RET-Kinasen sind ja, wenn ich das richtig weiß, vor allem in der vorgeburtlichen Entwicklung von Bedeutung. Und wenn sie im Erwachsenenalter aktiviert werden, kann das zu verschiedenen malignen Entartungen führen. Keimzellmutationen im RET zum Beispiel führt zur multiplen endokrinen Neoplasie. Schilddrüsenkarzinome können entstehen. Und interessanterweise sieht man auch bei etwa 1-2% der nicht-kleinzelligen Lungenkarzinome solche RET-Mutationen. Welche therapeutischen Optionen bahnen sich da an in frühen Studien?
Ja, Sie haben ja gerade die RET-Mutationen angesprochen und auch das Schilddrüsenkarzinom erwähnt. Und wir wissen, dass beim medullären Schilddrüsenkarzinom ganz häufig eine Veränderung im RET vorliegt. Und da ist es tatsächlich eine Mutation. Mhm. Beim Lungenkarzinom wissen wir, dass da diese Alteration auch vorkommen kann, aber da ist es auch eine Genfusion, wie beim NTRK, also keine Mutation, sondern eine Genfusion. Okay. Mhm. Und die häufigsten Fusionspartner, wenn man jetzt eine NGS-Analytik da anschaut, ist das KIF5B oder das CCDC6. Musste ich jetzt auch nochmal gerade vor mich hin buchstabieren. Also das sind die beiden häufigsten Fusionspartner. Die sieht man, wenn man so einen Befund, ist ja selten eine RET-Fusion, ne? Die kommt vor einer Frequenz von vielleicht gut 1%. Und wenn man viele Patienten analysiert und sieht, so wie das bei uns der Fall ist, da kommen die immer wieder mal vor und da liest man eben KIF5B oder CCDC6. Mhm. Die machen so 80% dieser Fusionen aus. Und da haben wir in der Tat jetzt eine neue Therapieoption oder überhaupt eine Therapieoption verfügbar. Das ist das Selpercatinib, was entwickelt worden ist. Und es gibt auch eine weitere Compound, das ist das Pralsetinib, also Selpercatinib. Wie ist die Effektivität? Nun, beim Selpercatinib haben wir gesehen, dass nach einer Cisplatin-Vorbehandlung, in der Regel sind diese Studien durchgeführt worden bei vorbehandelten Kollektiven. Und da haben wir nach einer Cisplatin-Vorbehandlung eine Remissionsrate von gut 60%, 64%. Man kann also sagen, 2/3 sprechen an, zeigen eine Remission und haben auch eine gute Duration der Response. Die geht in eine ähnliche Richtung wie vorhin bei dem Trastuzumab Deruxtecan, HER2-Mutation, hatte ich ja gesagt, 17 Monate, so ähnlich ist das ja auch. Liegt bei 17 bis 18 Monaten und die mediane progressionsfreie Zeit bei 17 Monaten ist relativ gut verträglich. Man sieht mal eine Hypertonie, gerade 3-4 Hypertonien sind beschrieben mit gut 10%. Man sieht mal eine Transaminasenerhöhung. Das geht relativ gut und ähnlich ist das mit dem Pralsetinib. Da haben wir nach Cisplatin oder Platinvorbehandlung, will ich mal sagen, es konnte auch Carboplatin sein in der Vortherapie, eine ähnliche Remissionsrate, auch in der Größenordnung von gut 60%. Und hier ist die Nachbeobachtung noch nicht so lange. Duration of Response ist noch gar nicht erreicht, der Median. Follow-up-Zeit in der Größenordnung so von 8 bis 9 Monaten in dieser Studie. Also zwei vielversprechende Substanzen. Zulassung steht kurz bevor und damit lohnt es sich, so kann man das hier nochmal zusammenfassend betonen, immer bei metastasierten Lungenkarzinom an die NGS-Diagnostik zu denken und damit auch diese seltenen Entitäten zu detektieren, die sehr von diesen Behandlungsoptionen profitieren können. Hm.
Ist das denn flächendeckend auch tatsächlich schon Routine oder gibt es da Nachholbedarf in Deutschland nach Ihrer Erfahrung?
Die NGS-Diagnostik rollt sich doch zunehmend weiter aus. Da gibt es ja auch qualitätssichernde Initiativen wie das NNGM-Netzwerk zum Beispiel. Aber auch unabhängig vom NNGM-Netzwerk gibt es Pathologien, die das auf einem sehr guten Niveau und mit einer guten Qualitätssicherung machen. Das ist jetzt schwer einzuschätzen, wie die NGS-Diagnostik in der Breite verfügbar ist. Aber wenn Sie mich fragen, würde ich doch denken, dass jetzt die in 70-80% der Fälle erfolgt und auch in absehbarer Zeit dann bei allen Patienten eigentlich durchzuführen ist. Denn Sie können diese Alteration, über die wir gerade gesprochen haben, zum Beispiel die Exon 20-Insertion oder die HER2-Alteration oder auch jetzt, ne, wenn wir jetzt zuletzt die RET-Gen-Fusion gestreift haben, wenn Sie all diese Alterationen mit einer Analysestrategie finden wollen, bleibt nur DNA- und RNA-basiertes NGS als gute und zuverlässige Möglichkeit.
Und wenn eine seltene Mutation gefunden worden ist, dann sollte solch ein Patient zwingend in einem molekularen Tumorboard vorgestellt werden oder zumindest konsiliarisch in einem Zentrum, was dann therapeutisch mit berät.
Also wenn eine Unsicherheit besteht, wie gehe ich jetzt hier am besten vor? In jedem Fall, das ist immer gut für den Patienten das Beste. Man kann sich da vernetzen, ist dann auch in einer entsprechenden Struktur aufgehoben und eingebunden und das geht in einem guten kollegialen Austausch und man hat dann eine gute Option für den Patienten. Wenn einem klar ist, das ist jetzt eine RET-Fusion zum Beispiel und wir haben die Zulassung von Selpercatinib, dann kann man, und man kennt sich da aus, dann kann man natürlich in dieser Situation auch die Behandlung einleiten und für das entsprechende Nebenwirkungsmanagement und die Betreuung der Patienten durch. Wenn eine Unsicherheit da ist, würde ich Ihnen da unbedingt folgen und sagen, ja, dann ein molekulares Tumorboard ansprechen und auch immer dran denken, wenn Resistenzen auftreten, da kann es Entwicklungen geben, die wieder eine weitere Therapiemöglichkeit eröffnen. Ja. Und da ist ein molekulares Tumorboard sicherlich immer gut, da auch mal anzuklopfen und zu fragen, wie geht man vor und kann sich da auch beraten, macht man jetzt zum Beispiel eine Rebiopsie, wenn genau, man die macht, wie sollte die aufgearbeitet werden und analysiert werden? Das ist sicher gut.
Das wäre meine letzte Frage. Wie häufig ist bei Ihnen eine Rebiopsie tatsächlich, wenn Sie schon zielgerichtet behandelt haben, auf der Basis einer am Anfang gemessenen Mutation? Wie häufig kommt es vor, dass Sie im Laufe der Monate oder neuerdings ja auch Jahre im Behandlungsverlauf eines Patienten eine Rebiopsie machen mit einer erneuten Mutationstestung? Und wie oft haben Sie dann Erfolg und können eine Substanz einsetzen auf der Basis einer Mutation, die Sie initial noch gar nicht kannten, die sich also erst entwickelt hat im Laufe der Zeit?
Wir sind ein akademisches Zentrum und drum bemüht, immer das Optimum an die Patienten heranzubringen und machen regelhaft Rebiopsien, insbesondere bei molekular alterierten Patienten, und führen da dann auch eine breit aufgestellte NGS-Diagnostik durch. Es ist nicht immer so, dass sie dann direkt auch auf eine entsprechende Alteration, die sie finden, dann eine Compound draufsetzen können. Es kann aber sein, dass es Entwicklungen gibt und sie dann diese Resistenzen kennen und dann die Patienten vielleicht künftig hin behandeln können. Es ist so, dass im Moment nichts direkt abhängig gemacht wird von einer Rebiopsie, aber sie können die Ergebnisse aus Rebiopsien mit präklinischen Daten in Zusammenhang bringen und dann vielleicht doch danach eine nächste Option auswählen. Und es gibt zum Beispiel, um jetzt wiederum nochmal auf so eine seltenere Genfusion zu sprechen zu kommen, ROS1-Translokation. Wenn Sie da rebiopsieren, können Sie bestimmte Resistenzmutationen finden, wie zum Beispiel die G2032R. Die kann dann noch eine weitere, für das R heißt Resistance, da kann eine weitere Aminosäure dann substituiert sein. Und da weiß man zum Beispiel, dass da bestimmte Tyrosinkinase-Inhibitoren, wie zum Beispiel das Repotrectinib, was aktuell in Studien geprüft wird, in der Trident-Studie, doch bei einem Prozentsatz so von 30-50% eine Effektivität zeigt. Das sind erste Hinweise und das können Sie nur zuordnen, wenn Sie rebiopsieren, wenn Sie Patienten in solche Studien einbringen. Aus diesem Grund machen wir das. Also um die Frage zu beantworten, wir machen es regelhaft, aber eben auch um zu lernen und besser zu verstehen. Nur so kann man eine Taxonomie der Resistenz quasi entwickeln. Im Moment einen direkten Link, wenn das dann diese Compound, das kann man so fest noch nicht sagen. Es ist aber absehbar, dass sich das in Zukunft so entwickeln kann, wenn die Datenlage da solider wird.
Sehr, sehr spannend. Herr Thomas, ich danke Ihnen sehr herzlich für diese spannende halbe Stunde, die Sie uns gerade ermöglicht haben, und für die Einblicke in die molekulare Testung und die daraus resultierenden Therapieoptionen. Vielen Dank für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören nach Heidelberg.
Sehr gerne, Herr Overkamp. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Onkowissen Audio, die Podcast-Reihe zum Lungenkarzinom. Von Onkologen für Onkologen. Mit freundlicher Unterstützung von AstraZeneca.